Lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26. Lukas, Kapitel 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, dass das Kind in ihrem Leib hüpfte. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm. Er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria aber blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Herr Jesus, wir bitten dich um dein Reden. Bewahre uns vor falschem Feuer, bewahre uns, dass Sorgen und irgendwelche anderen Dinge dein Wort ersticken. Bitte sei du verherrlicht durch dein Wort. Amen. In diesem Text ist wahrlich viel von Freude die Rede. Das mag am Anfang dieses Textes nicht ganz so deutlich sein, wenn man sich so die Nachricht etwas auseinandernimmt von dem Engel Gabriel: Du wirst einen Sohn bekommen, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Maria war ja nicht einmal verheiratet. Und damals gab es ja das Gesetz in Israel, das so Frauen gesteinigt wurden für Hurerei. Und dieses Risiko, diesem Risiko stand sie ja irgendwo als junge Frau. Und es wird ihr sicherlich auch durch den Kopf gegangen sein. Wenn man das so von außen betrachtet, könnte man sagen, ja, Maria, was bedeutet das schon? Gnade bei Gott gefunden? Du wirst etwas empfangen, wenn du ein paar Tage später von deinem eigenen Volk gesteinigt wirst. Aber als Maria dann zu Elisabeth wandert, bekommt sie eine wunderbare Bestätigung. So als ob Gott das noch einmal richtig unterschreibt und besiegelt. Elisabeth wird mit Heiligem Geist erfüllt und preist Maria sozusagen glückselig, dass sie gesegnet ist, dass sie die Mutter ihres Herrn ist. Und Maria erlebt hier eine große Bestätigung. Und wir haben gelesen, als der Gruß in das Ohr von Elisabeth dringt, dann hüpft Johannes der Täufer als Säugling im Bauch von Elisabeth. Das muss man sich mal vorstellen. Er hüpft vor Freude im Bauch der Elisabeth. Also wir lesen etwas von einer hüpfenden und springenden Freude. Und kurz darauf, ich weiß nicht genau, wann Maria diesen Lobgesang geschrieben hat, beschreibt Maria ihren Gemütszustand in Vers 47. Und sie sagt, mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Und dieses Frohlocken oder dieses Jubeln in einer anderen Übersetzung, das ist eine stärkere Form von Freude als nur die normale Freude. Also die Bibel kennt das Wort Freude, aber sie kennt auch eine stärkere Form von Freude. Die Bibel beschreibt das als eine hüpfende und eine springende Freude. Ich weiß nicht, ob Maria da, wie sie das zum Ausdruck gebracht hat, aber ich wollte euch heute oder dich heute mal fragen, wann hast denn du das letzte Mal so gehüpft oder ja, so gemacht oder irgendwie so in der Art? Wann war das letzte Mal, dass du eine hüpfende und frohlockende Freude erlebt hast? Also genau von dieser Freude ist hier die Rede. Maria hat hier nicht nur Freude erlebt, sondern sie ist gesprungen vor Freude. Der Kloser hat ja meistens ein Salto gemacht nach dem Tor. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und die Frage ist, wie kam Maria zu so einer Freude? Wie konnte das möglich sein, dass Maria sich so stark gefreut hat? Und es geht hier um ein ganz beeindruckendes und großes Geschenk, wenn ich das so beschreiben darf. Maria hat ein ganz großes Geschenk geöffnet, was viele, viele Menschen ungeöffnet lassen. Das soll es ja tatsächlich geben, dass Menschen Geschenke nicht auspacken. Gibt es hier jemanden, der noch irgendein Weihnachtsgeschenk nicht ausgepackt hat? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es gibt so kuriose Geschichten, dass reiche Menschen mit einem ganz großen Scheck wirklich verhungert sind, ja, oder auf einer Goldmine zum Beispiel gelebt haben und so ähnlich. Und um so ein Geschenk geht es, glaube ich, hier in diesem Text, in diesem Lobpreis. Maria hat ein Geschenk entdeckt, was viele Menschen ungeöffnet lassen. Und vielleicht du auch. Schauen wir uns einmal an, was war das für ein Geschenk? Was war der Grund, was war der Schlüssel für ihre Freude? Wir lesen in Vers 48 die Begründung. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Also bitte, Maria, er hat hingeblickt? Was bedeutet denn das schon? Das ist ja das, was viele Menschen Gott vorwerfen. Der sitzt da irgendwo oben und er blickt auf die Menschen herab und er tut ja nichts. Wie kann er das ganze Leid mit ansehen und nichts tun? Ja, das werfen ja viele Menschen Gott vor, auch Christen. Aber der Blick Gottes war für Maria ein derart großes Geschenk, dass es sie zu einer hüpfenden und springenden Freude geführt hat. Wie kann das möglich sein? Dazu müssen wir uns anschauen, was der Blick Gottes eigentlich bedeutet. Was bedeutet Gottes Blick? Ist es so bei Gott, dass Gott Menschen einfach nur anblickt, vom Himmel und tatenlos zusieht? Wir haben vor einigen Tagen im Erste-Hilfe-Kurs Statistik mitgeteilt bekommen, dass 9 von 10 Menschen gehen an einem Verletzten vorbei, der auf der Straße liegt. 9 von 10 Menschen. Das wurde wirklich geprüft. Man hat Kameras versteckt und Menschen mit Verletzungen auf die Straße oder vor den Aufzug gelegt. Und man hat wirklich beobachtet, wie Menschen zwar gesehen haben, aber dann bewusst vorbeigelaufen sind. Dieses Wort, wenn es von Gott heißt, er hat hingeblickt, bedeutet es, dass Gott sich ihrer angenommen hat. Dieses Hinblicken bedeutet, dass Gott sich um jemanden kümmert. Das bedeutet, dass Gott etwas tut. Gottes Blick bleibt nie ohne Taten. Niemals. Und Maria beschreibt dann 3 Dinge, die aus diesem Blick hervorgehen, ganz deutlich in ihrem Lobgesang. Und das Erste, was sie hier so beschreibt, sie sagt, denn große Dinge, Vers 49, hat der Mächtige an mir getan. Mächtig. Gottes Blick ist mächtig. Oder man könnte sagen, wenn Gott jemanden anblickt, dann zeigt er seine Macht. Und immer wieder hat Jesus das später gezeigt, wo er dann einen Blinden angesehen hat. Er hat einen Blinden gesehen und dann hat er ihn geheilt. Er hat eine Frau mit ihrem Sohn aus der Stadt kommen sehen, die ihren Sohn betrauert hat, weil er tot war. Und Gott sah ihr Elend an und dann heilte Gott sie. Ja, und auch bereits im Alten Testament sagt zum Beispiel eine Lea in 1. Mose 29, Vers 32, wo sie schwanger wird. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat. Denn nun wird mein Mann mich lieben. Und auch als Israel aus dem Land Ägypten geführt wurde, heißt es auch, Gott hat ihr Schreien angesehen. Ja, er hat es angehört. Also wenn Gott etwas ansieht, dann folgen mächtige Taten. Mächtige Taten. Hast du das erlebt in deinem Leben, dass Gott dich angeblickt hat? Ich muss das heute als Botschafter an Christi Stadt sagen. Hier sitzt kein Mensch, den Gott nicht angeblickt hat. Jeder von hier ist persönlich von Gott angeblickt worden, mit all dem, was dazugehört. Und wie gesagt, das Erste ist, wenn Gott jemanden anblickt, dann offenbart er seine Macht. Und das hat ja Maria wirklich auch persönlich in ihrem Leben erfahren. Wenn der Engel zu ihr sagt, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Gott blickte Maria an. Und dieser Blick war Maria so wertvoll und so groß, dass es sie zum Hüpfen und Springen bringt. Nun, was bedeutet ein Blick für uns heute? Welche Blicke bedeuten uns etwas? Sind es die Blicke von den Fußgängern auf der Straße? Sind es die Blicke, wenn wir im Autoverkehr von anderen Leuten angeschaut werden oder auf der Arbeit? Sind doch gerade die Blicke von unseren Liebsten, nicht wahr? Von den Menschen, die uns am nahesten stehen. Seitdem ich Papa bin, suche ich den Augenkontakt mit meinen Kindern. Und wenn meine 2-jährige Tochter, die Michaela, mir in die Augen schaut und dabei etwas sagt. Das sind ja Gefühle, die kann man fast nicht beschreiben. Ich bin jeden Tag auf der Suche nach einem Blickkontakt mit meiner Tochter. Da kann man unglaublich viel ablesen. Und außerdem haben Kinder wunderschöne Augen. Und jetzt sagt uns ja Gottes Wort, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, er hat eine ähnliche Sehnsucht nach einem Blickkontakt mit dir in deinem Leben. Und so steht es auch im Chronikbuch, Kapitel 16, Vers 9, dass seine Augen die ganze Erde durchstreifen, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass Gott seinen Sohn gefragt hat, von welcher Frau möchtest du denn geboren werden? Und Jesus ist vielleicht als Geist durch die Straßen Jerusalems und Nazareths gezogen und hat sich umgeschaut. Und er hat nach einem Blickkontakt gesucht, nach einer Jungfrau, der Blickkontakt aufnehmen kann. Und da gab es diese eine Maria, und ich glaube, dass Maria sich schon unterschieden hat von den anderen Jungfrauen. Denn wenn wir ihren Lobpreis lesen, dann stellen wir fest, dass ganz viele Verse sind Zitate aus dem Alten Testament. Sie muss sich wunderbar ausgekannt haben im Gesetz. Ich habe mir auch überlegt, wenn ein Außenstehender, die diese Geschichte nicht kennt und wenig über Gott weiß, der muss ja fast denken, Maria schreibt hier über ihren Verlobten, über ihren Geliebten, so hört sich das an. Er hat mich angeblickt. Der Blick einer Frau kann schon einiges bewirken bei einem Mann. Aber Maria sagt, er hat mich angeblickt. Es ist hier nicht von Josef die Rede, sondern von Gott. Er war ihr Geliebter. Und die Liebe zu ihm, die hat sich in der Liebe zum Gesetz ausgedrückt. Und ich glaube fast, dass dieser Vers in Hohelied, Kapitel 4, Vers 9, wo der Schreiber schreibt, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke. Ich glaube fast, dass das auf Maria zugetroffen hat. Dass das bei Maria der Fall gewesen ist. Maria stand im Blickkontakt mit Gott. Aber wie komme ich zu diesem Blickkontakt? Wie geht das? Maria sagt ganz deutlich in Vers 48, worauf Gott geblickt hat. Es war ihre Niedrigkeit. Ja, war Maria vielleicht doch nicht so heilig und vielleicht doch nicht so groß, wie viele meinen? Auf meine Niedrigkeit. Sie schreibt nicht, er hat auf meine Synagogenbesuche geblickt. Er hat auf meine Taten geblickt, auf meine Spenden. Bei manchen Christen hat man vielleicht mal den Eindruck, die können sich nur freuen, wenn sie vielleicht eine gute Predigt halten oder viele Dienste tun oder sonst etwas tun. Maria sagt, er hat auf meine Niedrigkeit geblickt. Das bedeutet, Maria war eine Frau, die hat verstanden, sie kann sich nichts einbilden auf ihre eigenen Taten. Sie ist nicht weiß wie der Schnee draußen, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass Maria mehr wie viele andere Hesekiel 16 verstanden hat, wo Gott zu Israel sagt, dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten und du wurdest nicht in Wasser gebadet zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge zu tun, um sich deiner zu erbarmen. Und du wurdest auf das freie Feld geworfen vor Abscheu an deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Und das sagt die Bibel recht deutlich, dass wir selber nicht schön anzublicken sind. Wirklich nicht. Da ist nichts, was schön anzublicken ist. Und das, was Maria erlebt hat, ist, dass er sie trotzdem angeblickt hat. Er hat sie trotz ihrer Niedrigkeit angeblickt. Trotz ihrer Schwachheit, trotz ihrer Sünde hat er sich über sie gebeugt, wie es dann in Vers 6 heißt, da ging ich an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blut und ich sprach zu dir, in deinem Blut lebe. Ich glaube, genau das hat Maria erlebt und das war der Grund für ihre Freude. Gott blickt mich an, trotz meiner Schwachheit und trotz meiner Sünde. Er hat mich erwählt, er hätte all die anderen auch erwählen können. Er hat mich erwählt, um seine Macht in meinem Leben zu zeigen. Gottes Blick bedeutet Macht. Und ich glaube, einfach praktisch wäre das mal gut, sich mal hinzusetzen und sich Gedanken machen, das vielleicht auch mal aufzuschreiben. Wo hat Gott mich in letzter Woche einfach angeblickt? Wo hat er sich meiner angenommen? Kann ich da etwas auf den Zettel schreiben? Und ich glaube, das sind oft auch die einfachsten und alltäglichsten Dinge im Alltag. Und vielleicht denken wir, ja, ich bin ja nicht wie Maria, Geburt Jesu, also damit kann ich mich nicht messen. Aber wir haben vorher gelesen, dass als Maria zu Elisabeth kam, bekam sie diese wunderbare Bestätigung und Zusage. Und Johannes der Täufer hüpfte im Bauch. Oft sind es diese kleinen Bestätigungen und Ermutigungen von Mitgeschwistern, die ein Blick Gottes sein können. Vielleicht der Schnee heute, vielleicht ein besonderer Satz von deiner Frau heute morgens, ja, vielleicht ein Blick von deinem Kind, vielleicht ein genehmigter Urlaub auf deinem Arbeitsplatz. Unendlich viel mehr. Gott erwartet irgendwo auch eine Antwort darauf. Maria ist in den Lobpreis hineingekommen. Wenn wir Gott nicht danken für seine vielen Blicke in der Woche, dann versündigen wir uns. Gott ist es würdig, dass wir ihn auch so anbeten wie Maria. Und Maria bleibt hier nicht stehen. Also sie sagt, dass Gottes Blick erstens sich immer mächtig zeigt. Also dass Gott einfach alles in der Hand hat. Wir haben das vor kurzem auch erlebt, wir erwarten nichts, also in diesem Jahr unser drittes Kind, wir freuen uns schon sehr darauf. Und vor einigen Wochen stand Jana plötzlich im Bad und sagte, ich habe einen Blasensprung, ja, die Fruchtblase ist geplatzt. Und wir hatten das schon einmal und wo ich dann mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren bin, da habe ich so gedacht, ich bin hilflos, ich kann wirklich nichts machen. Wenn Gott das Leben nimmt, dann nimmt er es. Es wäre noch viel zu früh gewesen. Wenn Gott das Leben gibt, dann gibt er es. Gott ist mächtig, er kann schaffen, was er will, auch zu der damaligen Situation, wo Herodes an der Macht war und später dann den Kindesmord beging. Maria konnte sagen, er ist mächtig, er hat alles in der Hand. Dafür konnte Maria Gott anbeten. Das Zweite ist, nach seiner Macht, seine Heiligkeit. Das sagt sie auch in Vers 49, heilig ist sein Name. Gottes Augen sind heilig. Daran müssen wir auch immer wieder erinnert werden, nicht wahr? An einer Stelle heißt es, dass sie wie Feuerflammen brennen. Seine Augen sehen alles. Alles, was du letzte Woche getan hast. Alles, was du gedacht hast und jetzt gerade denkst. Er sieht in die tiefsten Abgründe deines Herzens, die dir selbst verborgen sind. Gott ist heilig. Das bedeutet irgendwo diese Abgesondertheit, dass er abgesondert ist. Das bedeutet moralische Heiligkeit und Reinheit. Gott wird niemals mit unseren Werken, mit unserer eigenen Gerechtigkeit Frieden schließen. Niemals wird ein Tag kommen, wo Gott sagen wird, ja, dieses Werk, das kann ich irgendwie noch gelten lassen, das kann ich irgendwie in mein Buch schreiben. Niemals werden Gottes Augen auf unsere eigenen Werke blicken oder werden irgendeine Sünde akzeptieren. Niemals. Daran müssen auch wir erinnert werden. Und das ist die deutliche Botschaft auch vom Engel Gabriel an Maria. Du wirst einen Sohn gebären. Du wirst im Leib empfangen. Und dann später, Vers 35, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Das Heilige, das geboren wird. Ich möchte das heute deutlich machen und auch wiederholen. Wir sind genauso glücklich zu preisen wie Maria. Denn auch wir sind auserwählt, sagt Epheser 1, vor Grundlegung der Welt. Und auch dich hat Gott bestimmt, dass Kraft aus der Höhe kommt, dass du durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden wirst, dass du durch den Heiligen Geist Gaben bekommst, dass durch den Heiligen Geist Gottes Machttaten in deinem Leben sichtbar werden und vor allem auch seine Heiligkeit. Genauso wie Maria dürfen auch wir Jesus zur Welt tragen. Es bedeutet, ihm ähnlicher werden, in einer Gemeinschaft, in einem ständigen Blickkontakt mit ihm leben. Aber die Frage irgendwo ist ja auch, stehe ich in diesem Blickkontakt? Sie einfach spontan am Tag meine Augen zum Himmel erhebe und sage, danke Herr für diesen schönen Tag oder ich liebe dich, danke für meine Gemeinde, für meine Gesundheit. Oder hast du Gott schon seit langem aus den Augen verloren? Gott blickt jeden Menschen an, genauso wie er Maria angeblickt hat. Das bedeutet, er erbarmt sich über ihn und sein Blick ist vor allem heilig. Und die Tatsache, dass Maria das so anbetet, das zeigt, dass sie das auch bewundert und dass ihr das sehr, sehr wichtig war. Und für Maria war sehr klar, wie sie vor der Ehe zu leben hatte. Das hat sie akzeptiert. Sie hat Gott dafür angebetet. Und das ist heute vielleicht manchmal auch ein Grund zur Lästerung, wenn auch junge Menschen vielleicht auch in christlichen Gemeinden nicht mehr nach Gottes Maßstäben leben und wenn dann Freundschaften entstehen, mehrere Freundschaften, Partner gewechselt werden und irgendwann ist eine Ehe da, wo dann der eine Partner das sein Leben lang mit der Tatsache leben muss, dass sein Partner von anderen Partnern berührt worden ist. Das gibt vielleicht Grund zur Lästerung. Und auch wir sollten anfangen, diese Eigenschaft Gottes wieder neu anzubeten und uns darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das, dass Gott heilige Augen hat, dass Gott heilig ist und dass Gott möchte, dass wir heilig sind und dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Wo hast du das in deinem Leben erlebt, dass Gott dich mit heiligen Augen ansieht? Mich beeindruckt sehr diese Geschichte von Petrus, das ist später im Lukas-Evangelium Kapitel 22, wo Petrus ja das hoch posaunt hat, er wird Jesus nicht verleugnen und dann passiert es ja doch. Und dann heißt es in Lukas 22, Vers 61, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ich habe mir die Frage gestellt, wie muss Jesus Petrus angeschaut haben? Also die Bibel verschwendet ja wirklich keine Worte, um viele Emotionen auszudrücken. Aber wenn da steht, dass dieser Fischer bitterlich geweint hat, dann hat er bitterlich geweint. Hat dich Jesus schon mal so angeschaut? Maria hat Gott für diesen Blick angebetet. Es gibt eine Geschichte von einem Ritter aus Eberswald, der war auf der Jagd und er kam nach Hause und sah einen weißen Hamster. Er war beeindruckt von diesem seltenen Tier, das wollte er unbedingt haben und hat es verfolgt, über Stock und Stein. Er hat es erstmal nicht gekriegt, bis das Tier plötzlich vor einem dreckigen, morastigen Sumpf stehen geblieben ist und sich freiwillig fangen ließ. Warum? Weil lieber ging es in die Gefangenschaft, lieber ließ es sich fangen, als sein schönes weißes Fell in diesem Morast dreckig zu machen. Und ich glaube, das drückt irgendwo die Einstellung und die Gesinnung von der Maria aus. Lieber lasse ich mich gefangen nehmen, als mein weißes Fell dreckig zu machen. Also wir haben gesehen, der Blick Gottes, der der bedeutet zuerst, dass Gott seine Macht offenbart. Also wenn Gott irgendwo hinschaut und irgendwen anblickt, dann wird Kraft deutlich, dann passiert etwas. Zweitens haben wir gesehen, es sind heilige Augen, dass Gott seine Heiligkeit offenbart, wenn er Menschen anblickt. Und das Letzte, wo Maria sagt in Vers 50, was sein Blick bedeutet, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. Barmherzigkeit. Maria hat das erlebt. Als der Engel Gabriel zu ihr kam, sagte er, sei gegrüßt, Begnadete. Ich meine, ich kann ja nur jemanden begnaden, der Schuld hat. Und dann heißt es wiederholt, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst empfangen. Ich finde, das ist irgendwie Barmherzigkeit. Es gibt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die Jesus ja später erzählt. Und da gibt es den einen Priester und den Leviten, die vorbeigehen. Da ist ein Mann, der ist fast tödlich verletzt. Der liegt am Boden und beide gehen vorbei, obwohl sie ihn gesehen haben. Aber da gibt es einen, der nicht vorbeigeht. Und es heißt, aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Innerlich bewegt. Und das steht auch immer wieder interessanterweise über Jesus da. Er blickte Menschen an und wurde innerlich bewegt. Das bedeutet, das drehte ihm innerlich fast die Eingeweide um. Er hat Mitleid empfunden. Diese Barmherzigkeit, die hat Maria auch erlebt. Und dafür betet sie Gott an. Das bringt sie zum Hüpfen und Springen, dass Gott Barmherzigkeit an ihr gezeigt hat. Barmherzigkeit haben wir auch so bitter nötig, weil mit unserer Bekehrung eben viele Folgen der Sünde nicht weg sind. Die Sünden haben viele Folgen, die auch Narben schlagen. Und Jesus kann man als einen barmherzigen Samariter beschreiben, der diese Narben und diese Wunden nachträglich verbindet, sie heilt und sich um uns kümmert, wie ein liebender Vater oder eine liebende Mutter. Diese Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott immer wieder etwas schenkt. Wie der Engel sagte, du wirst etwas empfangen. Und viele Menschen können das eben so schlecht, etwas empfangen. Ich hatte einen Arbeitskollegen zum Essen eingeladen und es fiel ihm so schwer, das anzunehmen. Ja, eigentlich zahle ich das selber. Er musste unbedingt noch am selben Tag mir auch einen ausgeben und dann noch irgendwo ein Geschenk mitbringen. Es fällt uns oft so schwer, etwas anzunehmen. Und das liegt ja oft in unserem Hochmut begründet, weil wir eben unsere Niedrigkeit nicht erkennen, unsere Bedürftigkeit. Oft fällt es uns Männern schwer, mit unseren Frauen zu beten, weil wir uns da vielleicht erniedrigen müssen, vielleicht für eine Hausandacht oder anderes. Gottes Blick bedeutet Barmherzigkeit. Es bedeutet, von all den 10 Leuten, die an dir vorbeigehen und die deine Not nicht beachten, denen das egal ist, ist Gott derjenige, der sich runterbeugt und dir hilft, der eben nicht vorbeigeht. Und das hat Maria in ihrem Leben erfahren. Das hat sie erlebt. Und im Alten Testament sagt Gott es sehr deutlich, auf wen er blicken möchte. In Jesaja 66, Vers 2: Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Auf diesen will Gott blicken. Und das ist heute die Frage an diesem Morgen, wie du heute rausgehst. Das ist die Frage. Leider, ich habe das am Anfang gesagt, es geht hier um ein Geschenk, das viele, viele Menschen nicht auspacken. Und dazu gehört zum Beispiel ein reicher Jüngling, der auch zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, was fehlt mir noch, der einfach unglücklich war. Und Jesus sagt ihm: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Und dann heißt es von diesem jungen Mann, er ging traurig davon. Und kurz davor steht auch, dass Jesus ihn auch angeblickt hat. Er sah ihn an und er liebte ihn, heißt es da. Jesus stand bereit mit diesem Geschenk seines Blickes. Auch Jesus wollte auch ihn erretten. Auch über ihn sollte die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Auch er sollte heilig gemacht werden durch Christus. Auch er sollte Barmherzigkeit erfahren. Aber er ging traurig davon, weil er hatte viele Güter und er wollte einfach nicht loslassen. Und deshalb steht es bei dir: Wie wirst du heute rausgehen? Wieder hüpfend und springend, weil du erlebt hast, dass Gott dich anblickt, oder wieder traurig, weil du wieder die Augenlider senkst, weil du wieder seinem Blick ausweichst, obwohl du genau spürst, dass er dich vielleicht gerade heute besonders anschaut. Maria hatte einfach diesen Mut, diesen Schritt zu tun. Sie hat im Gegensatz zu diesem reichen Jüngling sich ganz in die Arme von Jesus fallen lassen. Obwohl das mit einem Risiko behaftet war, obwohl das in den Augen vielleicht von vielen Menschen eine Hiobsbotschaft war, konnte sie frohlocken. Und ich glaube, dass das Geheimnis steht irgendwie in Vers 38, Lukas 1, 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und auch in Vers 48, sie beschreibt sich als Magd, also man könnte sagen als Leibeigene oder als Sklavin. Sie hatte sich bedingungslos in die Arme ihres Retters geworfen, ihres Heilands. Sie hat ihm voll vertraut. Sie hatte nicht nur ihre Niedrigkeit erkannt, sondern eben auch das ganz große Geschenk, und das hat sie dankbar angenommen. Ich möchte euch heute einfach daran erinnern, dass jeder von hier besonders von Gott angeblickt wird. Gerade jetzt, gerade heute. Ich möchte euch heute ermutigen, Gott dafür zu danken, jeden Tag. Und ich möchte heute mit euch zusammen dafür beten, auch für mich, dass wir diesen Blick einfach tiefer erkennen, was es bedeutet und wie unglaublich groß dieses Geschenk ist, dass Gott uns einfach angeblickt hat. Amen.